ich gelernt habe, weil ich nie mir auf die Fahne geschrieben habe, ich will irgendwann gründen. Also das war nie ein Ziel, was ich hatte, sondern das ist dann jetzt mit Victoria irgendwie passiert. Was ich bei mir so ein bisschen gemerkt habe, dass ich natürlich, weil es halt ein Risiko ist, weil es halt etwas ist, was man zum ersten Mal macht, ich hatte bis zum letzten Punkt, wo dann die Unterschrift drunter war, ich hatte wahnsinnig viele Fragezeichen trotzdem.
Ich sehe das überhaupt nicht als Fail, sondern eher auch als Learning, gut mit seiner Zeit hauszuhalten und sich aber auch Grenzen zu setzen. Und das passt halt auch gerade so wunderbar zu der Entwicklung von The League, von diesem, wir machen das aufgrund eines persönlichen Prinzips und wir brennen dafür. Und ich muss immer schmunzeln, wenn ich sage, wir brennen dafür, weil irgendwann kann man auch ausbrennen.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast und zum zweiten Teil aus unserem Gespräch mit der Steffi Concalvis Noberto und Lisa Vera. Steffi als Gründerin von The League und Lisa als Mitgründerin und Investorin beim FC Victoria Berlin. In der letzten Woche hatten wir schon sehr intensiv darüber gesprochen, wie denn ihre Initiative, ihre Geschäftsmodelle und auch ihr Engagement aussieht. Und das wollen wir dieses Mal noch vertiefen. Wir sprechen noch mal mehr über das Thema Gründung, über die Herausforderungen und Anforderungen, die damit einhergehen. Und ein wenig schauen wir in die Zukunft mit den beiden. Hört rein, auch in diese Folge, und habt viel Spaß dabei.
Das ist, glaube ich, auch die Zukunft, dass immer mehr Menschen sozusagen auch ihr eigenes Ding machen. Also da, wo man eher veränderungsresistente Strukturen hat, hatte ich einmal einen ganz spannenden Talk mit einer Zukunftsforscherin, die nochmal bestätigt hat, das ist der Weg, den Menschen gehen, wenn sie sich wenig bis gar nicht angesprochen fühlen oder sehen, dass Veränderungen nicht stattfinden, dass man anfängt sozusagen sein eigenes Ding zu machen. Und dann bestätigt sich ja an so Beispielen wie Victoria Berlin und The League, was für ein großer Need eigentlich gegeben ist.
Du hattest vorhin gesagt, Steffi, das war immer gedacht als Ehrenamt. Jetzt kommen aber langsam schon Unternehmen, die euch buchen. Jetzt wird daraus möglicherweise ein Business. Vor welchen Herausforderungen stehst du da jetzt gerade? Also wenn wir jetzt nochmal 5 Jahre nach der Gründung, wirst du langsam, also nicht du, aber wird The League langsam erwachsen oder ist auf dem Weg dahin? Was bringt das für Herausforderungen jetzt mit sich, diese Veränderung?
Also ich glaube, strukturell natürlich ist es mir ganz wichtig, dass wir uns bei The League die Gemeinnützigkeit wahren und natürlich die Kriterien, also mal so ganz Hard Facts, diese Kriterien erfüllen der Gemeinnützigkeit. Dann natürlich in diesem für mich juristischen Dschungel sich zu orientieren und Entscheidungen zu treffen, die natürlich auch der Langfristigkeit dienen. Das sind jetzt so die nächsten Schritte, die wir gehen müssen. Und parallel dazu sich natürlich fragen, wie wollen wir uns inhaltlich und strukturell aufstellen. Da haben wir als The League immer wieder die privilegierte Position, dass wir so viele Menschen und Unternehmen haben, die uns unterstützen. Also wir hatten tatsächlich, waren wir Teil eines Pro Bono-Projekts, einer Unternehmensberatung, die uns in diesen, oder in dem Fall mich, in diesen Anliegen unter anderem Gründung begleitet haben und beraten haben. Und jetzt müssen wir ins Machen kommen. Und ich glaube, das werden so die nächsten größeren Herausforderungen. Welche Rechtsform wird es? Wie stellen wir die Gemeinnützigkeit her, die ich halt einfach als ja unerlässlich halte für The League? Und wie wollen wir weiter sozusagen nach außen wahrgenommen werden? Genau, das sind so die nächsten Schritte, die wir gehen müssen.
Wenn ich das aus dem Business-Kontext, wir arbeiten ja dann auch viel mit Vereinen, aber auch mit Vereinen, die gerade in Gründung einer Kapitalgesellschaft, also meistens einer GmbH sind. Wir arbeiten mit Vereinen, die schon seit vielen, vielen Jahren sehr stark kapitalgetrieben sind. Am Ende kommt es ja doch darauf läuft es da doch darauf hinaus, dass das Ganze irgendwo bezahlt werden muss. Also, dass wir irgendwo auch ein System haben, Steffi, wo Geld in das Unternehmen, in die Organisation, in die Community reinfließt. Du hast vorhin das Unternehmen genannt oder ein Unternehmen, das euch schon gebucht hat. Möglicherweise müssen wir, das heißt, steht ja auch vor der Herausforderung, jetzt überhaupt über Produkte nachzudenken, über Serviceleistungen, die ein Preisschild haben, die verkauft werden. Ist das ein Schritt oder sind es eher Spenden oder wie funktioniert jetzt das kaufmännische, damit der kaufmännische Erwachsenwerden-Prozess von The League auch sichergestellt ist?
Ich wünsche mir tatsächlich ich stelle mir vor, dass es eine Mischung aus beidem ist. Also definitiv benötigt es auch für den sozialen Zweck, den wir verfolgen hinsichtlich der Community mit den Matches, Geld. Und das sind natürlich die Schritte, die wir auch gehen müssen, Produkte zu entwickeln. Vieles haben wir tatsächlich auch schon immer unbewusst gemacht. Also das ist ja das Spannende bei The League, immer sehr organisch und sehr intuitiv. Ach, wir wurden hier gebucht, ach, wir wurden da gebucht. Ja, warum entwickeln wir daraus nicht eigentlich ein Produkt und kommunizieren das nach außen? Das ist tatsächlich etwas, was wir schon getan haben. Wenn man auf unsere Homepage geht, dann geht es nicht nur um die Matches, sondern auch wirklich um ein Buchungssystem, wo wir unterschiedliche Expertisenthemen auflisten und wo unterschiedliche Vereine und Unternehmen uns buchen. Das ist so der eine Step. Und der andere Step ist definitiv auch in Produkte zu denken, denn der Need ist auf jeden Fall da, die Community ist da, Vereine und Unternehmen sehen auf jeden Fall den Mehrwert, dahingehend auch in puncto Vielfalt oder Diversität etwas verändern zu wollen. Und da sind wir, glaube ich, in einer sehr guten Position, dass wir in den letzten 5 Jahren schon eine absolute Vorarbeit geleistet haben, einfach einen Bekanntheitsgrad erreicht haben, wo wir uns, glaube ich, auch ganz gut positionieren können mit den passenden, mit dem passenden Angebot natürlich. Denn eins ist uns ganz wichtig und dann hört man auch raus, bei welchem Arbeitgeber ich bin. Wir sind sehr wertegetrieben und wir wollen nicht mit jedem arbeiten und uns ist einfach sehr wichtig, dass das Ziel auch, ne, dass die Vision irgendwie klar ist, in welche Richtung es gehen soll. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass es geht. Ich sehe es ja auch in anderen Vereinen, wie auch bei meinem Arbeitgeber. Und das ist so der Weg, den wir jetzt einschlagen wollen.
Mhm. Lisa, wenn ich das richtig sehe, du sagtest, ihr seid 6 Gründerinnen, das sind dann ja auch Investorinnen in die gesamte GmbH. Das heißt, da habt ihr erstmal Geld mitgebracht. So mit Geld verdienen war am Anfang wahrscheinlich noch nicht so viel. Ist das jetzt etwas, was du jetzt, wenn man gründen möchte, wenn man im Sportbusiness, möglicherweise auch im Vereinsumfeld gründen möchte, ist es deine Empfehlung zu sagen, ja, seht mal zu, dass ihr erstmal das Geld mitbringt. Ihr braucht schon erstmal eine Finanzkraft, bevor es da ans Geld verdienen geht. Du bist jetzt aktuell hauptamtlich, das heißt, irgendwo wirst du ja dann auch gucken, dass deine Kosten reinkommen. Aber ja, wie war der Start? Wie hat sich das jetzt entwickelt? Also welche Herausforderung hattet ihr, als es darum ging, zu gründen?
Also ich glaube, die größte Herausforderung, die wir am Anfang hatten, war natürlich erstmal einen Verein zu finden, der diesen Weg mit uns gehen möchte. Und halt auch wirklich, was ich halt vorhin sagte, was so selbstverständlich sich vielleicht angehört, so dieses, wir wollten halt auf jeden Fall eigenständig eine GmbH gründen und wollten nicht nur die Abteilung übernehmen. Das ist jetzt nicht so, dass man das einfach vorschlägt und dann sagt jeder Verein, ja klar, mach doch einfach, sondern das ist ja auch erstmal, das sind ja auch erstmal Gespräche, die geführt werden müssen und vom Verein ja überhaupt erstmal, die Offenheit muss da sein, dass sie halt sagen, okay, gut, wir lassen euch jetzt ausgründen, weil das natürlich ja auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist, ne? Also weil im schlimmsten Fall, wenn es halt nicht funktioniert, fällt halt dieses ganze Konstrukt zurück zu dem e.V. und der e.V. muss es dann entweder stemmen oder muss das halt dann komplett wieder alles abmelden. Also das ist ja auch ein Risiko, was ein Verein eingeht. Deswegen war das da erst die erste Hürde, dort diesen Verein zu finden, der diesen Weg mit uns geht und bereit ist, auch ein gewisses Risiko einzugehen. Und natürlich, wie bei jeder Gründung, wo man halt auch natürlicherweise einen Businessplan erstellt und sich Zahlen anschaut und guckt, was brauche ich denn, um überhaupt das Vorhaben oder die Vision zu erfüllen in den ersten Schritten, wie ich sie habe, ist es natürlich notwendig, erstmal auch Geld mitzubringen. Und da, wie gesagt, gibt's jetzt nicht schwarz-weiß, sondern es gibt ja für jedes Vorhaben und für jede Ausgangssituation unterschiedliche Pläne und unterschiedlich viel Geld, was man mitbringen muss. Bei uns war es ja auch so, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen auf der einen Seite den sportlichen Erfolg, wir wollen auf der anderen Seite eine starke Marke, wir wollen die Aufmerksamkeit. Das heißt, für uns war es auch super wichtig, genau diesen Bang, den Steffi auch gerade genannt hat, als wir halt rausgegangen sind, den halt wirklich richtig zu setzen, damit wir die Aufmerksamkeit bekommen, was dann bei uns dazu geführt hat, dass tatsächlich das ganze Thema Sponsoring ganz organisch dann gewachsen ist im Sinne davon, dass tatsächlich uns dann Unternehmen angeschrieben haben und quasi sich bei uns gepitcht haben nach dem Motto, wir würden gerne euer Sponsor werden, was natürlich, ja, was wir uns nicht besser hätten vorstellen können. So, das heißt, wir hatten dann relativ schnell tatsächlich auch die ersten Sponsoring-Verträge, was auch weiterhin die größte Einnahmequelle für uns ist. Und dann war uns ja aber auch, und das ist halt die, auch dann wieder die Brücke zu dem Angel City FC-Modell, war uns halt von Anfang klar, wir brauchen Investorinnen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, kommt aus der DNA von uns sechs Gründerinnen. Wir haben mit Katharina Kurz, mit Verena Pauster, zwei mit diesem Gründungsteam, die total in dieser Startup-Welt sind, die selber schon gegründet haben, also die das Ganze hoch und runter irgendwie kennen und die dann halt auch das Netzwerk mitgebracht haben und gesagt haben, ja, wir brauchen Geld und wir wollen das aber auch wiederum anders angehen. Wir wollen nicht ein, zwei Venture Capitals oder Geldgeber haben, sondern wir wollen es halt aufbauen auf einer Vielzahl an privaten Investoren, weil das dann wieder diesen Community-Aspekt halt mit dabei hat. Also sprich, wir haben gesagt, okay, wir haben wollen eher kleinere Tickets vergeben, aber halt an eine größere Menge und haben dadurch ja im Prinzip schon ein Netzwerk alleine dadurch geschaffen, was wiederum uns hilft, weil dort wiederum auch ganz viel Expertise drin sitzt, aber auch dem Team hilft, also den Spielerinnen hilft, weil unsere Spielerinnen sind keine Profis, werden sie auch in der zweiten Liga, werden die noch keine Vollzeitprofis sein. Das heißt, die wir studieren, die jobben nebenbei und durch dieses Netzwerk, was wir auch mit unseren Investorinnen haben, haben wir wiederum die Möglichkeit zu sagen, Spielerin XY sucht gerade ein Praktikum im Bereich Psychologie. Haben wir nicht jemanden in unserem Netzwerk, die so ein Praktikum vergeben kann? Und deswegen war für uns es zumindest von Anfang an klar, so ein bisschen die Schritte, die wir zu tun haben, wenn wir dann gegründet haben. Am Anfang, glaube ich, war vor allem, wie gesagt, diese erste Hürde erstmal zu nehmen, diesen Verein zu finden und sich mit dem Verein zu einigen, wie diese Gründung ausschaut. Das war so die größte Herausforderung. Und da bin ich auch ehrlicherweise total dankbar, dass wir diese Konstellation mit diesen sechs Frauen haben, weil jede von uns eine Expertise mit an den Tisch bringt. Und meine Expertise war es nicht, das ganze Thema Gründung zu begleiten. Deswegen auch total, kann ich Steffi total nachvollziehen, die sagt, das ist irgendwie doch ein Wust, den man hat. Und man ist so früh über jeden, der einem hilft und Fragen beantwortet und ja, wo man dann auch einfach Vertrauen hat, dass es halt funktioniert.
Also das hören jetzt viele wahrscheinlich hören sie es ungern, aber es ist trotzdem schön zu hören. Sponsoren haben bei euch angerufen, sich gemeldet, wie können wir das unterstützen? Das dann wird es uns nicht mehr geben, wenn das nur der Fall wäre, aber ich finde auch, das ist schön. Das haben wir auch durchaus verfolgt. Ihr habt namhafte Partner für euch gewinnen können, auch Partner, die mit dem Sponsoring vorher so gar nicht unbedingt in Berührung kamen. Woher glaubst du, kommt das Interesse? Also ich könnte es mir vielleicht denken, die Antwort, aber vielleicht, woher kommt das Interesse, dass große Companies, die sonst nicht so bekannt dafür sind, dass sie Geld ausgeben, um auf einer Trikotbrust drauf zu sein, woher kommt das, dass große Companies dieser Story gefolgt sind, euch gefolgt sind und da Interesse dran hatten oder auch noch aktuell haben?
Ich glaube, das war eine Mischung aus verschiedenen Komponenten. Also ich glaube, dass das A, und das war uns ja, wie gesagt, auch bewusst und deswegen war uns das ganze Thema PR auch so wichtig, dass wir als sechs Gründerinnen, die dann halt für dieses Thema auf einmal standen, einmal schon einen Impuls rausgegeben haben nach dem Motto so, boah, die sechs sind jetzt im Thema Frauenfußball aktiv. Also wenn man dann, wie gesagt, nochmal Verena Pauster, sicherlich so eine der größten Namen bei uns, aber auch Ariane Hinks mit ihrer mit ihrer sportlichen Expertise. So, und ich glaube, das war so ein Aspekt. Plus, wir haben das sehr bewusst gestreut vor der EM 2022. Das heißt, das war, glaube ich, ein Tag, bevor die EM losging der Frauen, sind wir halt mit der Pressemitteilung rausgegangen. Und dann hatten wir ehrlicherweise das Glück, dass das deutsche Team bei dieser EM einfach phänomenal performt hat. Also ins Finale gekommen ist, dort knapp nur verloren hat und in ganz Deutschland so eine Euphorie während dieses Turniers auch entstanden ist, was dann, glaube ich, auch noch mal mehr auf das Thema hat aufmerksam machen lassen. Und das dann halt, wie gesagt, in Kombi, dass wir während der EM und während das dann losging, ja auch schon die ersten Gespräche mit Investorinnen hatten. Und daraufhin dann auch noch mal eine weitere Pressemitteilung rausgeben konnten mit Namen wie Franziska van Almsick, Maria Höfel-Riesch, Dunja Hayali. Also wirklich dann nochmal PR-wirksame Namen hatten, die uns auch unterstützen, was dann, glaube ich, so in der Kombination dazu geführt hat, dass Unternehmen gesagt haben, so auf der einen Seite, okay, die Namen, die dahinter stehen, sind toll, das Thema hat gerade ein Momentum, was auch immer noch da ist, und sich dann gesagt haben, okay, und es ist ja auch das, dieses ganze Thema, ich sag mal, übergeordnet Female Empowerment, Gleichberechtigung, das ist ja jetzt auch schon länger vorhanden. Und ich glaube, das war so der Moment 2022, wo dann auch dieses Thema Frauenfußball mehr auf die Agendas gekommen ist der Unternehmen, wo sie gesagt haben, ja klar, ich kann natürlich auch wieder die nächste Million in den Männerfußball irgendwie pumpen, dann bin ich ein Logo irgendwo auf dem Logofriedhof, was da irgendwie als Presse-Backdrop ist. Oder ich kann halt in den Frauenfußball gehen, wo es A, noch nicht so viele Unternehmen gibt, die dort sind, und wo es einfach auch nochmal die Möglichkeit gibt, ganz andere Stories zu erzählen und viel authentischere Geschichten auch zu erzählen und was dann, wie gesagt, wenn es vom Unternehmen, von den Werten her passt, auch viel glaubwürdiger ist, als, wie gesagt, irgendwo ein Logo bei den Männern zu haben. Was zwar die größere Reichweite vielleicht am Ende hat, aber halt nicht so passend ist und ja, und halt einfach auch viel besser zu dem Unternehmen in dem Moment passt.
Und jetzt habt ihr ja den Aufstieg geplant, also sportlich wollt ihr da jetzt natürlich die nächsten Erfolge einfahren. Jetzt ist die Anfangseuphorie vielleicht, korrigiere mich da gerne, aber vielleicht auch ein bisschen, hat sich nivelliert, und jetzt geht es ja um den nächsten Wachstumsschritt. Also ihr braucht ja für einen Aufstieg dann wahrscheinlich auch nochmal eine andere Hausnummer an Invest. Ihr braucht dafür nochmal zusätzliche Gelder. Ihr müsst die Bestandspartner möglicherweise auch halten und zufriedenstellen. Die haben ja dann irgendwann auch Anforderungen an ihr Invest. Jetzt geht das Business los. Jetzt ist ja nicht nur Applaus und wir kommen zu euch und wir wollen Tickets ziehen, um mit euch reden zu dürfen. Weil jetzt geht es ja dann auch darum, die nächsten Wachstumsschritte zu machen. Wie erlebt ihr das gerade? Was kommt da auf euch zu? Wie verändert das auch diese von Euphorie hin zu, wir werden professioneller?
Ich glaube, das ist so der, und ich glaube, da spreche ich auch wieder so für uns beide, ich glaube, das ist so grundsätzlich immer der schwierigste Schritt hin von, und bei uns ist es halt hin von Breitensport, Amateursport hin zu Profisport, also wirklich diese Entwicklung, oder von den Kinderschuhen zum Erwachsenwerden, ne? Also klar, das ist natürlich eine Riesenherausforderung, und ich gebe dir da total recht, diese Anfangseuphorie, die wir 2022 und auch 2023, wir hatten halt eine wahnsinnig gute erste Saison, also wir haben die Liga dominiert in dem Sinne, wir haben mit einigen Punkten Vorsprung die Meisterschaft geholt, wir haben die Relegation gespielt, das ist halt das Schwierige, wenn man von der Regionalliga in die zweite Liga kommen möchte, dann reicht es nicht, Meister zu werden, sondern dann muss man halt noch ein Relegationsspiel, ein Aufstiegsspiel spielen. Das haben wir damals gegen den HSV verloren, total zu Recht. Aber das hat dann halt die erste Saison dann dazu geführt, dass wir nicht aufgestiegen sind. In der zweiten Saison war es dann jetzt so, dass das Union Berlin einfach, ich sag mal, den Schalter umgeswitcht hat, und zwar von jetzt auf gleich das Team der Frauen professionalisiert hat. So, und da konnten wir in diesem Schritt nicht mithalten. Und das meinte ich ja auch am Anfang, es gibt Vor- und Nachteile, dass wir halt nicht zu einem großen Verein zugehörig sind. Und ein Nachteil ist halt, dass wenn einmal Geld da ist und das halt fließt, dass es natürlich was ganz anderes ist, wenn man bei einem großen Verein ist, wo schon Strukturen da sind, wo man ganz anders arbeiten kann, als es bei uns ist. Und dadurch auch diese zweite Saison für uns dann nicht mit einem Aufstieg geendet hat. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Situation. Wir sind in der dritten Saison, und zu einem Erfolg gehört in diesem Business halt auf der einen Seite eine starke Marke zu haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch der sportliche Erfolg. Weil ganz ehrlich, wenn wir in den nächsten 5 Jahren Regionalliga spielen, dann wird sich keiner mehr so wirklich dafür interessieren, sondern da geht es jetzt wirklich darum, dass wir halt diesen sportlichen Erfolg in dieser Saison halt haben und diesen Aufstieg halt schaffen. Und das ist die aktuelle Herausforderung, wo wir aber auch das Glück haben, dieses Jahr gibt's keine Relegationsspiele, weil die Bundesliga oben aufgestockt wird von 12 auf 14 Teams, was halt einen Effekt hat bis runter in die Regionalliga, dass tatsächlich alle 5 Regionalligameister direkt aufsteigen. Also es ist so, wir müssen und es sind auch die besten Voraussetzungen in diesem Jahr, es halt wirklich zu schaffen.
Das Geldthema, das ist das eine, das Sponsoring-Thema, das Einnahmenthema ist das eine. Das andere ist dann ja auch, ja, das alles, was mit dem Thema Menschen in euren Umfeldern, Community, im Verein zu tun hat, also auch Führung. Jetzt haben wir hier zwei Gründerinnen, die um sich herum halt auch Wegbegleiter scharren. Und damit meine ich nicht nur die anderen 5 Gründerinnen, sondern damit meine ich dann ja auch die rundherum für den täglichen Betrieb zuständig sind und insbesondere auch bei Steffi, die für die anderen Standorte auch zuständig sind. Bei dir, Steffi, kann ich mir vorstellen, ist das Thema Führung innerhalb der Community, innerhalb von The League vielleicht auch nochmal eine Herausforderung, weil es gibt ja nicht dieses typische Arbeitsverhältnis, Angestelltenverhältnis. Es gibt ganz viel Ehrenamt und Freiwilligkeit. Auch dazu gehört eine ganz besondere Prise an Führungskompetenz. Wie erlebt ihr das in jetzt den jungen Jahren eures Unternehmens oder in deiner Initiative, Steffi? Wie erlebst du das, was Führung angeht, was Mitarbeitermotivation, also oder begleitende Menschenmotivation angeht? Ist das ein Thema oder sagst du, oh, nö, die lieben mich und die machen alles, was ich sage? Oder mit Wachstum kommt ja, ich habe es vorhin gesagt, die Euphorie schwindet vielleicht ein Stückchen und man ist jetzt aber dabei, was zu organisieren und das muss mit neuer Euphorie entfacht werden. Also wie erlebst du das?
Spannende Frage, wurde mir so auch noch nicht gestellt. Also tatsächlich haben wir bei dem Prozess, ein Team zu gründen oder ein Team aufzubauen bis zum ersten Match, gehen wir schon bewusst unterschiedliche Schritte, indem wir sehr klare Anforderungen haben, wenn jemand sich für ein Ehrenamt entscheidet. Und da steht unter anderem auch drin, maximale Verantwortung, Bereitschaft und aber auch Selbstständigkeit. Denn tatsächlich gibt es nicht so etwas wie eine Art Führung, also keine disziplinarische Führung, auf jeden Fall nicht in den City-Teams, wie wir gerne intern sagen. Dann gibt es natürlich das Global-Team, was alles über die Matches hinaus macht. Beim Ehrenamt ist es halt so ein ganz spannender Grad. Die Menschen machen das ja eher aus dem Motiv, einen Beitrag leisten zu wollen, eher auf so einer Ebene etwas verändern zu wollen. Also nicht aus diesem Motiv, ich muss irgendwie Geld verdienen und irgendwie meine Miete zahlen. Also dass man da eher auch teilweise auf so einer emotionalen Ebene unterwegs ist. Und klar, da sollte man schon sehr präsent sein. Also ich bin mit meiner Person präsent. Und wir haben natürlich auch unsere regelmäßigen Meetings, wo wir auch strategische Fragen klären. Aber tatsächlich sehe ich mich nicht als die letzte Stimme, die Dinge vorgibt, sondern wir haben tatsächlich eine sehr demokratische Ebene, dass wir alle zusammenkommen. Also letztes Jahr hatten wir zum Beispiel dann einen Workshop, wo wir gemeinsam dann die strategischen Ziele entwickelt haben und auch Zuständigkeiten. Das kann vielleicht auch irritieren, weil man sich denkt, gut, es braucht doch immer eine Führung. Aktuell, wie wir arbeiten und wie wir fahren, funktioniert das sehr gut. In den jeweiligen City-Teams sind die Aufgabenbereiche und Rollen zum Beispiel sehr klar definiert. Jeder kennt seinen Aufgabenbereich und dann ist es wichtig, gemeinsam sich abzustimmen und zu kommunizieren. Deswegen, ich kann deine Frage nicht so konkret beantworten, wie sieht es bei uns mit Führung aus? Ich kann dahingehend eher sagen, danke für diese Frage, die mich jetzt auf jeden Fall nochmal zum Nachdenken bringen wird. Aber tatsächlich ist es etwas, ja, wir haben eine Strategie und die entscheiden wir auch teilweise gemeinsam im Austausch, was ich unfassbar wichtig finde, weil wir haben sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven in den jeweiligen Teams und dann geht es darum, so zu entscheiden, nicht nach dem Motto, wer ist jetzt hier die lauteste Person, sondern was ist halt so das Beste für The League. Und gleichzeitig ist es dann sehr wohl auch meine Aufgabe zu schauen, wie haben die Ehrenamtlichen dahingehend eigentlich auch einen Benefit, wenn sie bei The League ehrenamtlich aktiv sind Das ist unter anderem natürlich auch ein Stück weit, das klingt jetzt so banal, aber Menschen sind teilweise auch sehr statusgetrieben. Jetzt komme ich so eher so über meine Ecke von der Arbeit. Und The League bietet ja einen gewissen Status, Reichweite, Sichtbarkeit und die Möglichkeit, gefeatured zu werden. Also auch da wieder, wenn man auf unsere Homepage geht, sieht man, welche unterschiedlichen Expertisen wir haben. Und wenn man uns bucht, dann bucht man nicht immer mich, sondern halt auch die anderen Personen. Und diese Bühne zu erhalten, da vermittelt zu werden, das ist etwas, was noch ausbaufähig ist, aber wo ich auf jeden Fall klaren Benefit sehe, für die Ehrenamtlichen, sich dahingehend auch weiter zu positionieren in ihren Expertisen.
Durftet ihr schon mal für Victoria Berlin tätig sein?
Noch nicht, aber ich kann mich nicht beschweren, weil wir da immer wieder Synergien schaffen. Also wie schon gesagt, wir haben ja auch zwei Personen von Victoria bei uns tatsächlich im Berliner Team. Und Lisa und ich kennen uns, wir sind regelmäßig im Austausch und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwann auch nochmal was Gemeinsames irgendwie kreieren werden.
Hätten wir eine eigene Geschäftsstelle und eigene Räumlichkeiten, wären wir quasi Dauerhost für euch.
Ja, nee, auf jeden Fall sehe ich da auch unfassbar viele Berührungspunkte, gerade so beim Thema Community. Ja.
Mhm. Lisa, dann auch nochmal an dich die Frage. Man gründet aus dieser Sechsertruppe der Euphorie und man merkt, man kriegt Resonanz. Klar, die handelnden Personen haben per se schon eine gewisse Reichweite, die sie mitbringen. Dann ist das Thema besonders. Dann habt ihr das auf diese besondere Art und Weise promotet oder veröffentlicht. Also dann ist so eine Euphorie da und jetzt kommt der Nicht-Aufstieg und im zweiten Jahr wieder nicht. Jetzt kommt das, ich nenne es mal Tagesgeschäft, wobei das bei euch wahrscheinlich auch immer wieder ganz vieles neu ist. Aber jetzt kommen so die Routinen rein. Wie ist das Thema Führung und alle an Bord halten? Und auch die Leute, die jetzt in diesem Umfeld gar nicht mit auf der Gründerliste standen, sondern aber irgendwie trotzdem helfen, dass jeder Spieltag funktioniert und dass das Trainingslager funktioniert, etc. etc. Wie begegnest du dem Thema Führung? Habt ihr euch dazu Gedanken gemacht, wie ihr das angehen wollt? Wie erlebt ihr das? Wie erlebst du das?
Also erstmal kommt überhaupt gar keine Routine reingeführt. Also es ist wirklich echt, da es ja für uns, also auch für mich eine komplett neue Rolle ist und auch für die anderen Gründerinnen natürlich keine von uns hat in dieser Art und Weise schon mal in einem Verein gearbeitet oder in solch einem Projekt. Deswegen ist irgendwie immer alles neu und es ist auch wirklich so, dass wir jede Woche, jede Saison irgendwie was Neues dazulernen und immer so die Balance versuchen zu finden zwischen, okay, was sind Dinge, die einfach so im Fußballbusiness passieren und mit denen wir leben müssen, leider, weil sie halt so sind. Manche sind ja auch gut, ne, nicht falsch verstehen. Manche sind aber auch einfach, damit muss man halt arbeiten. Und wo sind aber einfach auch Möglichkeiten, wie wir es halt anders machen können? Und das findet natürlich auch bei dem Thema Führung statt. Also ich habe damals, als ich im Verein gearbeitet habe, fand teilweise die Atmosphäre und auch die Art und Weise, wie man zusammengearbeitet hat, fand ich nicht cool. Und deswegen war es für mich irgendwie klar, ich will bestimmte Mechanismen, die ich halt in Vereinen beobachte, will ich halt einfach bei uns nicht haben. Wir haben das Glück mit Victoria durch diese Aufmerksamkeit, durch das Thema natürlich vor allem auch Personen bei uns mit an Bord zu haben, die halt einfach genau für dieses Thema brennen und jetzt nicht sagen, ich wollte schon immer bei einem Fußballverein arbeiten und da gehe ich zu dem größten Verein, den es in Deutschland gibt oder zu meinem Herzensverein oder was weiß ich was, sondern die finden halt dieses Thema toll und sind deswegen mit an Bord. Und mir ist es auch immer bei allen Gesprächen, die wir mit Kolleginnen oder mit perspektivischen Kollegen haben, immer total wichtig, dass hier alle irgendwie wissen, das ist ein total Hands-on-Projekt. Also alle, angefangen sei es eine studentische Aushilfe bis mit hin zu den Gründerinnen, sind sich für nichts zu schade. Also da wird auch mal Merchandise sortiert oder am Spieltag sich das Megafon gegriffen und die Fans angefeuert. Also das ist wirklich jeder hilft halt mit, wo es halt was zu tun gibt. Und wir Gründerinnen haben uns natürlich schon in der Art und Weise sortiert, dass ich, wie gesagt, diejenige bin, die im Tagesgeschäft am tiefsten drin ist und deswegen natürlich auch am Ende eine Verantwortung für ganz vieles habe. Aber die anderen 5 sind halt auch so involviert und haben auch so Bock drauf. Und das ist halt auch das, selbst wenn wir jetzt zweimal nicht aufgestiegen haben, aber die haben alle noch so Bock drauf. Die lieben auch das Team so. Also das ist ja auch was, was natürlich entsteht, wenn du mit so vielen Menschen zu tun hast, dass ganz viele neue Beziehungen entstehen. Und wir für uns 6 aber schon, oder vor allem die anderen 5, halt auch ganz bewusst gesagt haben, okay, was ist meine zeitliche Kapazität, die ich einbringen kann? Was ist auch meine Expertise, wo ich halt sagen kann, das ist der Bereich, wo ich gerne unterstützen möchte, wo es sein kann, dass ich die eine mal mehr anrufe, weil es um ein bestimmtes Thema geht, aber auch welche aus dem Team, also aus dem Geschäftsstellenteam sagen, okay, ich habe jetzt ein Thema, das mache ich nicht mit Lisa, sondern das mache ich halt mit Katharina. Und dann ist halt Katharina Kurz diejenige, die dort in diesem Projekt dann halt mehr eingebunden ist. Also es ist jetzt nicht so ganz klassisch, wie man es halt vielleicht aus Unternehmen oder aus Vereinen kennt, sondern eher, wie gesagt, so ein bisschen besonders, wie halt am Ende halt Victoria an sich einfach ist.
Also ich halte fest, keine Routinen so richtig. Das ist auch ein typisches Zeichen, glaube ich, dafür, dass was bei der Gründung, also was Startups so begleitet, was Gründer begleitet, das gilt dann wahrscheinlich auch für eine Community, die du vor 5 Jahren gegründet hast. Das gilt auch für mich noch. Also Routinen dürfen einkehren, sind gar nicht so schlimm, dürfen einkehren, weil sie dann ja auch Platz- und Zeitressourcen wieder zur Verfügung stellen für neue Ideen. Aber was ich sehr schön fand, Bock drauf hast du gesagt, und das ist auch etwas, was ich immer gerne nehme. Also das ist denn kein Job. Du brauchst schon einen riesen Bockfaktor. Also Steffi ja nochmal mehr, weil es nochmal ehrenamtlich ist. Aber auch alle die im Sport, wir wissen selber, das sind jetzt, da bist du jetzt nicht sofort ganz reich, es sei denn, du stehst auf dem Platz, und selbst da haben wir gelernt, ist es auch nicht immer so. Aber da brauchst du schon viel Bock, um sich da A wohlzufühlen, um B was zu gestalten, aber dann auch D oder C dich entfalten zu können. Das ist halt das Schöne, ne? Also wir haben ganz viele Möglichkeiten, wenn wir über Gründung sprechen, auch wenn da ein paar Rahmenbedingungen dazugehören, mit denen wir uns dann, die wir uns angucken müssen, was können wir da anders machen. Aber ihr habt schon ganz viel anders gemacht in euren beiden Gründungsphasen. Aber halt dieser Bockfaktor, der auch ein Appell an alle, die da irgendwann mal Lust haben, bei euch bei The League teilzunehmen und mitzumachen, und alle, die Lust haben, irgendwann eine Bewerbung zu schicken an die Lisa. Also kann ich nur sagen, und auch bei Devon Sport, ich kann nur sagen, also mit großem Bockfaktor kommen wir auf jeden Fall weiter als mit den allerbesten Ausbildungen. Das hilft uns allen enorm. Ich möchte auf ein Thema eingehen, bevor wir so einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen, auf eine Frage noch eingehen. Bei all dem, was ihr so tut, und dann ist ja auch viel Action und Lisa im Tagesgeschäft, die da voll integriert ist, und bei dir, Steffi, sowieso, weil du das seit 5 Jahren jetzt schon machst, wo war da mal so ein Fail? Wo war denn mal so ein Ding, ach, da bin ich sowas von in Fettnäpfchen getreten. Da habe ich was gemacht, das möchte ich jedem, der gründen möchte, mit auf den Weg geben, macht das nicht. Also ich rede noch ein bisschen weiter, damit ihr weiter überlegen könnt. Es geht darum, einmal zu gucken, was ist das, wo ihr sagt, ja, das hätte ich mir gerne erspart. Oder uns.
Ich muss schmunzeln, weil ich will so gerne mal, dass wir ein Match organisieren bei The League zum Thema Fuck-Ups. Also einfach so, was ist auch nicht gut gelaufen, weil wir so oft darüber sprechen, also oder meistens nur darüber sprechen, wenn man Meilensteine erreicht hat, eigentlich aber auch mal darüber zu sprechen, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert. Lisa, ich übergebe einmal an dich und dann nehme ich mir noch die Zeit.
Ah, clever den Einstieg gewählt und dann den Ball geschickt wieder rübergespielt. Also einen richtigen Fail, ist es wirklich leider so, gibt's in dem Sinne nicht. Für ich glaube, und das ist so das, oder was ich gelernt habe, weil ich nie mehr auf die Fahne geschrieben habe, ich will irgendwann gründen. Also das war nie ein Ziel, was ich hatte, sondern das ist dann jetzt mit Victoria irgendwie passiert. Was ich bei mir so ein bisschen gemerkt habe, dass ich natürlich, weil es halt ein Risiko ist, weil es halt etwas ist, was man zum ersten Mal macht, ich hatte bis zum letzten Punkt, wo dann die Unterschrift drunter war, ich hatte wahnsinnig viele Fragezeichen trotzdem. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann zum Notar geht und alle Fragen sind beantwortet und man hat einen Plan, der ist von Anfang bis zum Ende durchdacht und man weiß, passiert A, passiert B, passiert C, sondern dass es wirklich etwas ist, wo man reingeht und natürlich gewisse Dinge geklärt sein müssen und auch klar sein müssen, aber viele Dinge sich ganz natürlich dann auch erst entwickeln und sich zeigen werden. Und es ist ganz normal ist, dass auch wenn man bestimmte Dinge geplant hat, dass die anders eintreten. Und das kann ich, wie gesagt, nur für mich sagen, dass, und ich glaube, auch da sind Frauen eher, haben eine Tendenz dazu, noch mal mehr Fragen zu stellen, noch mal mehr eine Sicherheit spüren zu wollen, was auch gut ist und was auch richtig ist und was, glaube ich, auch für viele dann mehr Erfolg verspricht, als wenn man einfach blind in irgendwas reinläuft. So, aber dass es auch jetzt nicht direkt von Anfang an bedeutet, dass es nicht funktioniert, nur weil man nicht alle Fragen beantwortet hat. Und das war so für mich zumindest ein Learning. Und ich glaube, Fuck Up, wie gesagt, ist für uns, hatten wir jetzt in dem Sinne nicht. Ich glaube, was wir tatsächlich total unterschätzt haben, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist dieses ganze Thema Infrastrukturen. So, also wie krass ist dann doch von Nachteil, ist nicht zu einem größeren Verein, sondern da meine ich vor allem dieses ganze Thema Trainingsplatzsituation etc. Das ist etwas, wo man sich vielleicht im Vorfeld nochmal etwas mehr hätte Gedanken drüber machen müssen, aber die Situation ist jetzt so, wie sie ist und damit arbeiten wir, aber das ist, glaube ich, so das Einzige, wo wir sagen, boah, das hatten wir uns irgendwie so ein bisschen einfacher vorgestellt.
Da kann ich dir sagen, da seid ihr aber nicht die Einzigen. Das ist ja allgemein ein ganz großes Thema, Das ist schon leider auch ein Armutszeugnis. Bei mir ist es eher auf so einer persönlichen Ebene, dass letztes Jahr, so zum Ende des Jahres, mir mein Körper einfach sehr stark signalisiert hat, dass es einfach so nicht mehr weitergeht und mir das auch so nochmal von einer Ärztin bestätigt und diagnostiziert wurde. Ich sehe das überhaupt nicht als Fail, sondern eher auch als Learning, gut mit seiner Zeit hauszuhalten und sich aber auch Grenzen zu setzen. Und das passt halt auch gerade so wunderbar zu der Entwicklung von The League, von diesem, wir machen das aufgrund eines persönlichen Prinzips und wir brennen dafür. Und ich muss immer schmunzeln, wenn ich sage, wir brennen dafür, weil irgendwann kann man auch ausbrennen. Und das war bei mir dann auch ein Stück weit der Fall. Und jetzt in dieser Entwicklung des Erwachsenwerdens auch anzuerkennen, dass The League eine Brand ist und sich auch immer mehr dahingehend entwickelt und es wichtig und richtig ist, auch eine gewisse Distanz zu entwickeln, um langfristig auch weiterhin 100% geben zu können. Deswegen Fuck Up eher so im Sinne, okay, fuck, mir geht's gesundheitlich nicht gut. Ich merke, so geht es nicht mehr weiter. Aber Learning eher daraus erschließen, okay, Grenzen setzen, wann und wie kann ich Grenzen setzen? Wie fühle ich mich damit? Genau. Das ist so meine Geschichte.
Das ist sehr gut und sehr gut im Sinne von ein etwas, was wir den Leuten, den Hörern und Hörerinnen mitgeben können. Deswegen vielen Dank dafür, sowohl das Achtsamsein, achtsam mit sich umgehen, mit seinen Ressourcen, als auch der Appell, vielleicht müssen wir nicht immer auf 100% warten, sondern auch mal mit 80% starten. Das ist dann vielleicht auch ein ganz guter Hinweis von Lisa. Ja, dann vielen Dank für den kleinen Einblick. Wenn ihr Lust habt, ich hätte noch ganz kurz die Abschlussfrage. Wo geht's denn hin? Also, wenn wir uns hier, weiß nicht, in 1, 2, 3 Jahren widersprechen, wo hat sich The League hinentwickelt? Was ist aus Victoria Berlin geworden? Vielleicht mögt ihr mal einmal ganz kurz einen Ausblick geben, soweit ihr das denn könnt.
Ja, also wenn wir jetzt von so einem kurzen Zeithorizont sprechen, dann treffen wir uns auf jeden Fall wieder in der zweiten Liga, wo wir dann spielen und wo wir hoffentlich auch erfolgreich um den nächsten Aufstieg spielen. Und also das für Victoria an sich und für den Frauenfußball natürlich übergeordnet, dass dieses Momentum, was wir weiterhin haben, dass das weiter besteht, dass vielleicht die Deutschen Europameisterin geworden sind.
In diesem Jahr übrigens, wenn wir ein bisschen Werbung machen wollen noch. Im Sommer in der Schweiz, glaube ich, ne?
Richtig, genau. Also da, wie gesagt, sehe ich den Fußball in Deutschland und da sehe ich, wie gesagt, vor allem Victoria Berlin.
Also bei mir ist es, ich bin dann auch offiziell Gründerin auf Papier. The League ist gegebenenfalls mehr als ein Ehrenamt, also dahingehend sich nochmal anders ergänzend zu positionieren, so dass wir uns vielleicht vor Aufträgen auch nicht mehr retten können. Strukturell wünsche ich mir, dass immer mehr Unternehmen und Vereine dahingehend auch wirklich sich auf diesen Weg machen der Transformation, auch hinsichtlich Diversität, gerne auch mit sehr konkreten Richtlinien der Verbände, um beim Fußball zu bleiben, DFB, DFL, wo vielleicht auch so ein gewisser Druck entstehen kann, sowohl mit Fokus auf Mädchenfußball, dass die Nachwuchsleistungszentren sich dahingehend auch aufstellen müssen, aber auch auf der Ebene der Mitarbeitenden, dass da bestimmte Maßnahmen implementiert werden müssen, um mehr Frauen den Zugang zu verschaffen in den Sport, aber natürlich auch höher zu kommen, wenn sie denn möchten.
Sehr schön, sehr beeindruckend und das werden wir weiter verfolgen. Also wir machen mal eine neue Terminierung für in 3 Jahren und gucken mal, was denn daraus geworden ist. Und ihr habt ganz wunderbar in ganz unterschiedlicher Art und Weise das Thema Gründung im Sportbusiness in den letzten Jahren vorangetrieben. Jeder auf seine Art und Weise mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und auch Herausforderungen. Und da gibt es auch ganz viele andere Beispiele da draußen, auf die wir alle einen Blick und ein Ohr werfen dürfen. Also toi, 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 euch da weiterhin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da einmal tiefer einzutauchen, auch wenn wir am Anfang so ein bisschen das Kernthema eurer, auch insbesondere deiner Tätigkeit, Steffi, hatten. Finde ich aber, dass wir einen ganz wunderbaren, ja, wunderbaren Blick hier jetzt einmal aufgemacht haben für das Thema Gründung oder ganz außergewöhnliche Gründungen auch. Das Schlusswort gehört nachher euch. Ich richte nochmal aller herzlichen Gruß nach Berlin und in die Nachbarschaft da nach Hamburg. Ich nehme an, Steffi, Hamburg ist richtig, ne?
Hamburg ist richtig, ja. Hamburg eins Viertel.
Ja, guck mal. Und danke euch ganz herzlich dafür, für diesen Austausch. Und bin mir ganz sicher, wir werden uns in irgendwelchen Kongressen, Veranstaltungen, vielleicht treffen wir uns auch in Berlin, gibt es ja auch noch ein paar Ideen, Lisa. Also vielleicht sehen wir uns schon ganz bald wieder. An dieser Stelle erstmal nochmals ganz herzlichen Dank für diesen tollen Austausch. Und dann gebe ich nochmal einmal in umgekehrter Reihenfolge der Vorstellung einmal an Lisa und danach an Steffi für die Abschlussworte.
Ja, danke, lieber Stefan, auch für die Einladung fürs Gespräch. Ich freue mich immer mit Steffi zu sprechen, aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, dir zu sprechen. Und Abschlussworte einfach nur, wer in Berlin ist, wer Bock hat, kommt vorbei, kommt zu Victoria, unterstützt uns. Wenn ihr nicht in Berlin seid, unsere Heimspiele werden übertragen per Livestream. Folgt uns auf Instagram, folgt auch gerne allen anderen Frauenfußballerinnen, Frauenteams. Wir brauchen die Aufmerksamkeit, wir brauchen die Reichweite.
Großartig. Da muss ich doch noch, wir verlinken mal alles, was du gerade aufgezählt hast hier in dem
Show. Perfekt.
Ja, du bist da richtig gut drin. Ich bin das ja eher weniger, aber ich habe mich auch total gefreut über das Gespräch, Lisa. Endlich haben wir es geschafft, uns auch mal wieder zu treffen. Und Stefan, man kennt sich sonst ja immer nur über LinkedIn. Jetzt auch endlich mal ein Gesicht und Austausch. Bin mir ziemlich sicher, dass wir uns demnächst mal in Hamburg über den Weg laufen. Und ich freue mich einfach auf alles, was noch kommt im Sport und Sportbusiness. Ich glaube, langweilig wird uns nicht. Und das ist auch das Besondere an der Branche, ich denke, warum wir es alle lieben.
So ist das. Dann fühlt euch mal eingeladen. Es gibt ja eine größere Konferenz Anfang Februar hier in Hamburg. Und fühlt euch jetzt hiermit mal eingeladen, dann da vorbeizuschauen. Wir machen ein Open House am Tag vorher. Kommt einfach einmal im Office vorbei bei Franz Brötchen und Kaffee. Cool. Oder einem Kaltgetränk.
Großartig.
Gut, das ist der kleine Werbeblock. Ich danke euch herzlich und dann sehen und hören wir uns ganz bald. Bis dahin.
Ciao. Tschüss.
Und das war dann unser letzter Teil oder zweiter Teil mit Steffi und Lisa. Und ich bin ganz sicher, von den beiden werden wir noch mehr hören, vom FC Victoria Berlin, mindestens ja auch sportlich und von The League dann auch auf den verschiedensten Bühnen und Podcasts und Veröffentlichungen hier im Sportbusiness. Euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr diese Folge einmal kommentieren, teilen und liken wollt, freut uns das. Freut das natürlich auch die beiden Gesprächspartnerinnen. Und ich danke euch dafür ganz herzlich. Ihr findet in den Shownotes die Verlinkungen, von denen ich gesprochen habe. Und dann drücken wir beiden die Daumen, dass sich ihre Wünsche und ihre Ideen für die Zukunft erfüllen. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder hier auf diesem Kanal. Und das war's für heute. Beste Grüße aus Hamburg. Ciao, ciao.